Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stammtischfolge. Ich sitze hier mit meinem lieben RefLab-Kollegen, dem Manu. Hallo Manu.
Hallo allerseits.
Wir sitzen hier zusammen und heute ist der 31. Juli und morgen ist der 1. August. Hier überall in allen Bäckereien stecken schon so kleine Schweizer Fahnen in so speziellen Bürli, in speziellen Brötchen mit so kleinen Schweizer Flaggen. Und in jedem Supermarkt kann man Schweizer Flaggen, T-Shirts, Schweizer Flaggen, Dekorationselemente, Pappteller und Pappbecher fürs Grillieren heute Abend schon kaufen. Also quasi das ganze Land schmückt sich heute schon in rot-weiß geflaggt. Und wir wollen heute so ein bisschen über Nationalstolz und was damit zusammenhängt reden. Manu, was ist denn dein Plan für heute Abend? Hast du schon das Raclette-Set und das Fondue ausgepackt? Bist du? Also ich kann so viel verraten, Manu sitzt hier nicht mit einem T-Shirt mit Schweizer Flagge drauf.
Nein.
Was sind deine Pläne?
Genau, also heute Abend habe ich überhaupt gar nichts Spezielles vor. Witzigerweise habe ich das erst in den letzten Jahren so beobachtet, oder die letzten 10, 15 Jahre, dunkt es mich, dass die 1. August-Feiern immer mehr sich auf den 31. Juli verlagert haben, wo ich noch so in meiner Kindheits- und Jugendzeit haben auch die Feuerwerke wirklich noch am 1. August stattgefunden. Das kann aber dann natürlich sein, wenn der 1. August auf einen Dienstag fällt, dass man dann am Mittwochmorgen früh wieder zur Arbeit muss antreten und je nachdem vielleicht ein bisschen lang gefeiert hat und ein bisschen feuchtfröhlich und so. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ganz viel von diesen Feuerwerken in Basel, in Schaffhausen, am Rheinfall, in Neuhausen und anderen Orts die Feuerwerke auf den 31. Juli vorverleiht worden sind, damit man so richtig ausgehend kann feiern und am nächsten Tag am Nationalviertag eigentlich kann ausschlafen. Ich aber heute, also ich weiss ja gar nicht, ob ich irgendetwas noch mache heute Abend. Geplant habe ich nichts. Und morgen tun wir aber so einen, machen wir einen Brunch, so einen 1. August-Brunch, so mit der Familie. Und zu Abend tun wir, das ist auch so ein bisschen Usus, bei uns zumindest, dass man dann ausgiebig grilliert. Und dann kommt unser guter Freund, der Andi Los, kommt bei uns auf Besuch und ich mache auf meinem neuen Keramikgrill mache ich Spare Ribs 4 oder 5 Stunden gedünstet und grilliert und geglazed und so weiter.
Ich lade mich da einfach ein. Genau. Ganz ungeniert.
Genau. Also Fleisch hat es auf jeden Fall genug. Genau. Und jetzt grosse sonst Feierlichkeiten besuche ich seit längerem nicht mehr unbedingt so ab und zu mal in ein Feuerwerk schauen. So ein bisschen, in Basel gibt es ein ganz grosses Feuerwerk von der Mittleren Brücke aus, wo dann so wirklich der ganze Rhein erleuchtet. Das sind Tausende und Zehntausende von Leuten sind auf der Strasse. Das ist aber auch der Grund, warum ich dann doch eher selten gehe, weil vor allem der Rest von der Familie kann mit diesen Menschen aufläufen, nicht so viel anfangen. Und wenn du nicht 3 Stunden vorher deinen Platz auf der Brücke sicher ist oder irgendeinem Ort, wo man gut drüber sieht, dann sind alle, die jetzt nicht meine Körpergröße haben, eigentlich kommen dann von dem Feuerwerk nicht mehr so viel mit über, oder? Aber ja, also wir feiern das schon. Irgendwo werden wir vielleicht auch noch so ein Schweizer Lampion finden oder irgendein Schweizer Fähnchen, wo man könnte dezent selbstbewusst aufstellen oder so.
Ich habe mich ein bisschen informiert für alle deutschen Hörerinnen und Hörer oder auch alle, die nicht so geschichtlich bewandert sind. Ich kann mal kurz erzählen, weshalb 1. August oder was ihr eigentlich feiert und du ergänzt mich einfach.
Die Hamburgerin erklärt mir den 1. August.
Oh Gott, nein. Also, ich weiß, dass es auf eine Legende zurückgeht hast du auch vorhin noch erzählt und ich habe versucht, gut aufzupassen, von 3 Vertretern der Urkantone. Das ist Schwyz, ich weiß nicht, ob Uri und Obwalden oder Nidwalden.
Ja, und Nidwalden, Unterwalden.
Unterwalden, ja, genau. Die sich auf dem der Rütli-Schwur wurde gesprochen. Ja. Und zwar, wo heißt der Ort?
Rütli-Wiese,
ne?
Ja, ja.
Auf der Rütli-Wiese wurde der Rütli-Schwur gesprochen.
Genau.
Und ja, was haben die sich denn da geschworen? Also was haben die denn da gesprochen? Worum ging es da immer?
Jetzt bringst du dich mega in Verlegenheit.
Nein, ich habe nichts gefragt. Auf jeden Fall war es 1291 ungefähr. Zumindest hat man das irgendwann mal festgelegt, wenn ich das richtig erinnere. Man hat irgendwann gesagt, es ist 1291 gewesen und hat das aber auch erst 600 Jahre später festgelegt. Oder 1891 hat man gesagt oder sowas, jetzt, das ist das Jahr und das ist das Jubiläum und wir feiern jetzt, wir nehmen einfach den 1. August. Hm. Weil das ein schönes Datum ist. Irgendwie
ja,
so.
Also zumindest.
Ergänz mich, korrigiere mich.
So, meines Wissens hat man es dann beim 600-Jahr-Jubiläum das erste Mal so richtig öffentlich
gefeiert.
Und zwar am 1. August. Es ist überliefert, dass es Anfang August 1291 der Schwur stattgefunden hat, wo sich quasi die drei ursprünglichen Eidgenossen quasi zusammen geschworen haben, dass sie zusammenhalten und sich nach außen verteidigen und so weiter. Und dann hat man nicht nur Anfang August, sondern hat man gesagt, das ist der 1. August ist der Nationalvierte.
Ja.
Und dann eben erst sehr viel später, noch sehr viel später, erst 1994, ja, irgendwie 1990er Jahr, ist das dann offiziell auch zum arbeitsfreien Nationalviertig von der Schweiz geworden. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt so auch nicht im Kopf gehabt, aber, ja.
Und auf der Rütli-Wiese, da wird ja immer noch ordentlich gefeiert. Also so, ich glaube, so die ganz großen Verfechter treffen sich doch jedes Jahr quasi dann auch noch auf der Rütli-Wiese und da ist doch dann vermutlich Halligalli.
Halligalli, und da gibt's auch immer Ansprachen, 1. August Ansprachen von ranghöheren Politikern und so, und teilweise in der Geschichte der letzten Jahre und Jahrzehnte gibt's dann auch immer mal wieder irgendwie ein Eklat oder keine Ahnung, gibt es 1. August Reden, wo Sachen gesagt werden, wo man dann vielleicht, wo nicht allen gleich smooth runtergehen oder so. Also das ist ja der Rütli, die Rütli-Feierlichkeit am 1. August sind teilweise nicht ganz unumstritten gewesen.
Ja. Weil das ist ja auch immer so eine Gelegenheit, wo dann eben Menschen was sagen und man immer so ein Gespür für die Nation auch so ein bisschen bekommt oder für die Eidgenossen. So, wie ist gerade die politische Großwetterlage eigentlich in der Schweiz, aber vielleicht auch im größeren Umfeld, weil das natürlich so eben die Momente sind, wo man dann eben mal über Dinge reden kann, die gerade so Thema sind in der Welt oder auch in der Schweiz grundsätzlich, die Themen, die einen beschäftigen. Sowas kommt dann ja in solchen Ansprachen meist eben auch zutage oder tritt dann zutage.
Gell, je nachdem, wer denn die Ansprache haltet, das ist ja auch im ganzen Land so. Es gibt, das ist, glaube ich, schon wirklich an vielen Orten Usus, dass dann Politiker angefragt werden. Unseren direkten Nachbar in Liestal, der Erik Nussbaumer, als SP- Nationalrat, der wird auch, der ist, glaube ich, jedes Jahr, der hat zum Teil mehrere Ansprachen an dem Tag und tingelt von einem Ort zum anderen. Und dann wird natürlich meistens, also der wird irgendwie, der Schweizer Nationalviertig wird zelebriert und wird auch so das schweizerische Selbstbewusstsein gestärkt, je nachdem mit stärkeren oder schwächeren Spitzen gegen den Rest von Europa. Teilweise natürlich auch, je nach politischem Lager, teilweise mit dem Appell, zum sich Europa öffnen oder mit einem sehr abgrenzenden Gestus, der sagt, Gott sei Dank sind wir in der Schweiz und haben den Euro nicht und müssen uns nicht quasi unter die Brüsseler Vorherrschaft stellen und so. Also das je nachdem, oder? Aber das ist so. Ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich nur zwei Moment im Alltag von Herr und Frau Schweizer, wo so der Nationalstolz so richtig Platz hat und zelebriert wird. Das ist am Nationalviertig am 1. August und dann bei Fußball EM, WM und so weiter, wenn die eigene Nationalmannschaft da einzieht und dann zur Landeshymne stramm steht, oder?
Das sind ja auch die wenigen Momente, in denen man dann mal die Hymne singt oder in denen die Hymne wichtig ist. An so Nationalfeiertagen sagen. Oder eben dann, wenn es um Fußball-Länderspiele geht, gefühlt.
Ja, ja, absolut.
Zu anderen Tagen singt man ja seltenst die Nationalhymne. So.
Ja, ja. Ich fände es jetzt noch interessant, auch von dir zu hören oder mit dir ein bisschen ins Gespräch zu kommen, jetzt als jemand, der in Deutschland geboren, aufgewachsen ist, in Hamburg und seit 4 Jahren so das Schweizer Selbstverständnis mit überkommt. Ich sag mal so, ich bin politisch eher so rechtskonservativ aufgewachsen und habe doch noch einen recht ausgeprägten schweizerischen Nationalstolz mitbekommen und auch gemerkt, dass der ganz oft auf Kosten von anderen Ländern gegangen ist. Oder dass man quasi wirklich so, ich bin noch mit dem Stolz aufgewachsen, Gott sei Dank bin ich Schweizer, darf ich in der Schweiz geboren sein und nicht in Deutschland und nicht in Frankreich und nicht in Italien. Und dann haben sich auch die Vorstellungen von anderen Nationen auch ganz viel so Vorurteile drangehängt. Irgendwie, die Italiener können nicht arbeiten und die Deutschen sind autoritätsgläubig und was auch immer und überhaupt. Und wo denn das mit Europa gekommen ist, mit dem Euro, mit der EU, vorher noch EWR, das in der Schweiz ist das ein riesen Thema gewesen, Anfang 1990er Jahr, will man dem EWR, das ist so Wirtschaftsverbund gewesen, will man dem beitreten und hat es eine legendäre Abstimmung gegeben, wo der Christoph Blocher dann als rechtskonservative Vordenker und als Lichtfigur von der SVP durchgebracht hat, dass man der EWR beitritt, krachend scheitert und so. Und da haben wir, das ist eine wahnsinnige Polemik im Raum gewesen, dass man gesagt hat, wir dürfen unsere Identität nicht an Europa verkaufen und so. Und wir bleiben dann wie so eine Insel der schweizerischen Glückseligkeit innerhalb von einem Europa, wo langsam aber sicher vor die Hunde geht. Ich bin schon noch mit dem aufgewachsen und habe dann aber in den letzten, weiss auch nicht, 10, 15, 20 Jahren, habe ich immer mehr auch so mein eigenen Nationalstolz also anfangen kritisch hinterfragen. Und inzwischen ist es mir, ehrlich gesagt, oft fast unangenehm, wenn das allzu sehr pusht wird, so die Schweizer Identität. Vor allem, wenn es auf Kosten von anderen geht, aber auch wenn es sich so vermischt mit so, dunkt's mich so, manchmal so Mythen und schweizerische Eitelkeiten, die ich gar nicht mehr so gerechtfertigt finde. Und ich weiss jetzt von vielen deutschen Freunden von mir, dass in Deutschland das fast noch ambivalenter ist, einfach auf dem Hintergrund von der deutschen Geschichte, sodass im Brustton von der Überzeugung so die Deutschland Begeisterung und Deutschland Hymne singen und so, dass das eher verpönt ist oder dann schnell mal verdächtigt wird, Moment, also allzu begeistert sollte man von Deutschland nicht sein, so, weißt du, was ich meine, oder?
Ja, voll. Ich bin 1990 geboren, also quasi nicht ganz ein Wiedervereinigungskind, aber schon fast. Und ich bin überhaupt nicht in so einem Bewusstsein aufgewachsen, dass ich Deutsche bin oder dass das irgendwie mit einer Wertung verbunden ist. Ja. Also das finde ich ist ja so ein Aspekt, dass irgendwie eine Nationalität mit einer Bewertung dieser Nationalität verbunden ist. Also dass ich Deutsche bin, das wusste ich, aber erstmal habe ich ganz viel gelernt, dass das, was die Deutschen früher in der Geschichte gemacht haben, einfach grundsätzlich schlecht ist. Mhm. Und quasi mit so einem geschichtlich negativen Selbstwertgefühl, sozusagen nationalgeschichtlich negativen Selbstwertgefühl aufgewachsen. Dass ganz viel, was Deutschland in der Geschichte getan hat, scheiße ist und man sich jetzt ganz lange dafür immer bei ganz vielen anderen Nationen entschuldigen muss dafür, was man irgendwann mal gemacht hat. Wofür ich natürlich als 1990 geborenes Kind überhaupt nicht verantwortlich bin, aber natürlich trotzdem, wenn man dann irgendwie in Europa oder irgendwo hinreist, schon auch mitunter damit konfrontiert wird. Mhm. Also der Begriff Nazi wird oft als Beleidigung verwendet, unabhängig davon, ob die Leute wirklich wissen, was es bedeutet oder nicht. Und so, dass Europa so auf den Plan kam, da war ich, das weiß ich noch, da war ich so 13, 14 oder 15 und da wurde Europa dann auf einmal so groß. Da war dann die Euro-Einführung, wie du sagst, dann wurde die Europäische Union gegründet, dann gab es einen europäischen Vertrag und ich weiß noch, dass ich da früher ein Referat in der Schule drüber gehalten habe und da war es so, das war mega cool,
ja.
Weil man auf einmal nicht mehr nur so irgendwie Deutschland war und eine Deutsche war, die irgendwie in einem Land aufwächst, was einfach verlernt hat, irgendwie ein normales Nationalgefühl zu haben, sondern eher immer so, Deutschland ist schlecht, Deutschland hat schlechte Sachen gemacht und deswegen darf man nicht sagen, dass man Deutsche ist, weil dann ist man Nazi. Mhm. Das war so das Selbstverständnis. Ja. Und deswegen war irgendwie so die Europäische Union total cool, weil man auf einmal in so einem größeren Kontext gesehen wurde. Und auch die Verbindung irgendwie wichtiger war. Also die Verbindung zu Frankreich oder ich komme aus Norddeutschland, also zu Dänemark, zu den skandinavischen Ländern. Also dass irgendwie da auf einmal die Zusammengehörigkeit irgendwie wichtiger war als die Abgrenzung. Und man deswegen in Europa irgendwie auch einander unterstützen wollte und zusammenhalten wollte. Mhm. Und genau, das war dann für mich in dem Alter, als ich Jugendliche war, irgendwie total schön mitzuerleben. Und in Deutschland hat sich das auch nochmal 2006, würde ich so ein bisschen verändert, weil da war ja Fußball-WM in Deutschland. Und das war so, da gab es ja danach auch die Doku, die hieß dann das Sommermärchen, weil das irgendwie so eine eben auch mit Fußball verbunden, so eine Veranstaltung war, wo man das erste Mal irgendwie das Gefühl hat, hey, man kann sich irgendwie so kleine deutsche Fähnchen ans Auto klippen und damit irgendwie durch die Stadt fahren, weil man sich einfach gerade daran freut, dass die Fußballmannschaft irgendwie sowas Tolles leistet oder dass hier einfach gefeiert wird und die Leute fröhlich sind.
Ja.
Also eine Fröhlichkeit in einem Land wieder zu erleben, das einfach ganz lange das Gefühl hat, es darf nicht fröhlich sein.
Ja, und es darf eigentlich kein Stolz auf die eigene nationale Identität entwickeln, wie das sofort unter Verdacht steht, dass man Gräueltaten von der Vergangenheit
nicht ernst nimmt oder
abspielt. Und Fußball ist dann, das ist vielleicht auch eine ganz besondere Leistungsfähigkeit von Sportveranstaltungen überhaupt, dass sie ein unschuldigen Zugang zulässt zu einem Nationalstolz. Du bist stolz auf deine Mannschaft, auf die deutsche Nationalmannschaft. Und das hat jetzt zuerst mal mit der Geschichte von Deutschland und mit der Politik und so, hat das mal nichts zu tun, sondern es geht um das, was auf dem Platz passiert und man ist irgendwie stolz auf die deutsche Elf und so. Ich glaube, das hat also ich habe das auch so mitbekommen, dass das gerade für viele Deutsche auch wie ein bisschen ein Befreiungsmoment war oder etwas, ich sage mal, etwas Heilsames sogar gehabt, dass man irgendwie hat dürfen sich freuen, zum Deutschen zu sein, in einem Sportkontext, ohne dass man einen Nachsatz nachschieben, ja, aber die Weltkriege sind natürlich schrecklich gewesen.
Genau.
Sondern dass man sagt, nein, das ist jetzt, ja, das ist so eine andere. Und ich als Schweizer empfinde es im Fall ein bisschen ähnlich, dass ich denke, ich bin ja überhaupt nicht Fußball begeistert, gell? Aber so ein bisschen etwas, wenn dann so die ganze Stadt irgendwie mitvibet und das ganze Land irgendwie mitfiebert, jetzt mit der Frauen-EM oder auch mit früherigen Welt- und Europameisterschaften, dass man dann irgendwie so richtig so mit der Schweizer Mannschaft mitfiebert und auf eine ganze unverfängliche Art irgendwie stolz ist auf sein Land und auf seine Mannschaft, was ja eigentlich witzig ist, weil im heutigen Fußball, wo so viel Geld im Spiel ist und wo so multikulturell und international eigentlich aufgestellt ist, das sind ja meistens die wenigsten, die in der eigenen Mannschaft spielen für das eigene Land.
Absolut.
Sind quasi da aufgewachsen, sondern sind irgendwie eingekauft und im Schnellverfahren eingebürgert worden und so. Aber trotzdem, man ist stolz drauf und man ist dann auch schon fast ein bisschen beleidigt, wenn jetzt irgendwie der Nigerianer, der seit anderthalb Jahren in der Schweizer Nationalmannschaft spielt, also, wenn der nicht im Brustton von der Überzeugung und laut hörbar Nationalhymne mitsingt und so. Weißt du, das? Aber ja. Ja, das sind so leichte Momente, vom Nationalstolz, den ich jetzt unverfänglich finde, was ich schon...
Gleichzeitig, genau, es gibt natürlich die andere Seite. Ja, genau, ja. So. Und mir begegnet hier auch in der Schweiz die andere Seite. Ja. So.
Ja, erzähl das mal, so nach 4 Jahren Schweizer Experiment, Jana.
Genau, also ich hatte, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie seit ich 20 bin den Traum hatte, irgendwie in die Schweiz zu kommen, sondern die Entscheidung war recht spontan und nicht unüberlegt, aber doch spontan. Und es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie immer auf meinem Plan war oder ich gedacht habe, ich möchte unbedingt in die Schweiz, weil ich da irgendwie groß Geld verdiene oder irgendwie einen gesicherten Arbeitsplatz habe oder was auch immer.
Das hat sich so ergeben.
Es hat sich so ergeben. Ich musste nicht hierher kommen in dem Sinne.
Also du bist freiwillig da.
Ich bin
das können wir nochmal fürs Protokoll festhalten. Jana ist freiwillig hier. Gut.
Genau, ich bin freiwillig da. Und mir begegnet auch anderes. Ich weiß, dass ich irgendwie nach ganz zum Anfang, als ich irgendwie vielleicht ein halbes Jahr oder sowas im RefLab war, da ist irgendjemand hier in unser Büro zu Besuch bekommen, aus im weitesten Sinne kirchlichen Kreisen, und war hier einfach im Haus und ist hochgekommen und hat sich einmal umgeguckt. Und da habe ich mich vorgestellt und dann sagte meine Kollegin Beatrice, sagte, ach so, Jana, Neuzugang, irgendwie aus Hamburg und so. Und dann sagte die Person einfach, ja, die Deutschen werden auch immer mehr hier.
Mhm. Ja.
Und ich war total so, dass ich dachte so, what the fuck? Was mache ich mit so einer Aussage?
Ja.
Ich habe in dem Moment, war ich total überfordert, weil ich gedacht habe so, ich habe noch nie Diskriminierung aufgrund meiner Herkunft erfahren. Und das war quasi so, zumindest in dem Kontext, dass ich jetzt hier bin und hier lebe und irgendwie mich versuche zu integrieren. Das war das erste Mal und ich war total überfordert damit, diese Form von Diskriminierung zu erfahren. Und auch dieses, du gehörst zu einer Gruppe, die ich hier eigentlich nicht haben will. Und das erlebe ich zum Glück nicht regelmäßig, aber schon immer mal wieder. Ja. Oder das ist schon was, was mir immer mal wieder in irgendeiner Art und Weise begegnet. Und das ist dann eben diese Form von Nationalstolz, beziehungsweise irgendwie verbunden mit eben auch Abgrenzung. Also die Schweiz ist das gelobte Land, überspitzt formuliert sozusagen. Und alle, die herkommen und hier arbeiten, sollten sich dankbar zeigen, dass sie das tun dürfen. Und aber es ist schon klar, dass das besser ist als, wie du gesagt hast, als Deutschland oder Italien oder Frankreich. So.
Ja, oder also Dankbarkeit ist ja das eine, aber es ist dann oft, verbindet sich ja schon mit der Haltung, ja, so eigentlich gehörst du nicht da an.
Ja,
oder
voll.
Es ist so, ja, also zu viel ist dann auch nicht gut. Und ich weiss noch, die SVP-Rhetorik, wo ich auch damit aufgewachsen bin, vor die Angst vor der Überfremdung der Schweiz und so. Und Schweizer Verhältnis zu Deutschland ist, glaube ich, auch extrem vielschichtig und extrem so. Also ich habe ja mein ganzes Leben eigentlich an der deutschen Grenze verbracht. Ich habe in Schaffhausen aufgewachsen. Es ist quasi sogar auf der deutschen Reise. Seite, oder?
Ja.
Und dann auf Basel gezogen, 25 Jahre in Basel, auch direkt an der Grenze. Und es ist selbstverständlich, also in meinem engsten Freundeskreis ist mindestens die Hälfte sind Deutsche. Und man geht in Deutschland einkaufen, die deutschen Touristen können bei uns Ausflüge machen. Du hast extreme, auch quasi einen Arbeitstourismus in beide Richtungen. Mhm. Vor allem natürlich von Deutschland in die Schweiz, wie das Lohnniveau da viel höher ist. Und jeder hat irgendwie Deutsche in seinem Bekannten- und Freundeskreis fast. Und andererseits ist so auch, also ich weiss es auch von einem von meinen besten Freunden, der Deutscher ist und seit 30 Jahren in der Schweiz lebt und seit Kind haben auch in den Schweizer Schulen, seine Kinder haben aufgrund von ihrer deutschen Sprache und Herkunft immer wieder so Momente erlebt, wo man ihnen, also wirklich so, ich sag mal, Fälle von sagt man Rassismus oder von Ausgrenzung aufgrund von ihrem Deutschsein, bis hin dazu, dass eine Tochter von ihm, die in einem Basler Restaurant während dem Studium aushilft und jobbt dort, schon Leute erlebt haben, die wo sie hat eine Bestellung aufnehmen und sie haben ihr gesagt, sie lassen sich nicht von einer Deutschen bedienen, sie sollen bitte eine Schweizer Servicekraft holen, oder? Und die sind dann Gott sei Dank von der Chefin vom Lokal sind die rausbefördert worden und die hat gesagt, sie möchte sie nicht als Gast bedienen, wie sie die deutsche Tochter von meinem Freund abgewiesen hat. Aber gleich so Sachen gibt's. Und ich frage mich auch ernsthaft, und das ist keine rhetorische Frage, ich frage mich, gibt's eine gesunde Form von Nationalstolz, wo nicht auf Kosten von anderen Länder und anderen nationalen Identitäten geht. Und dann darüber aus noch, gibt es für mich jetzt als Christ oder sogar als christlicher Theologe, gibt es eine gesunde Form, stolz sein auf sein Land? Und also, weißt du, ich habe mir das konkret überlegt, wenn mich jemand würde fragen, als Pfarrer oder als christlicher reformierter Theologe eine 1. August-Ansprache zu halten. Mit der expliziten Erwartung oder Erlaubnis, dort auch christliche, theologische Gedanken einfließen zu lassen. Was würde ich jetzt sagen? Also es ist nicht so, weißt du, ich bin stolzer Schweizer. Wenn ich im Ausland bin, merke ich, wenn ich in den USA oder wo auch immer, wenn Leute mich fragen, where are you from und so, ich sage dann gern, dass ich Schweizer bin. Und die Reaktionen sind in aller Regel, quasi leuchtet das Gesicht von der anderen und sagt, Switzerland, und dann kommt Chocolate and Cheese und die ganzen Klischee und so. Und ich finde, ich bin gern Schweizer, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich da haben dürfen, geboren werden, aufwachsen und so. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich frage mich wirklich, gibt's theologisch und christlicherseits, welchen Ausdruck kann Nationalstolz da finden? Alles, was ich mitbekommen habe, ist mir inzwischen eher so ein bisschen, weißt du, man verweist dann auf, ja, wir sind ein christliches Land. In der Nationalhymne heisst, trittst im Morgenrot daher. Und es ist quasi, es wird das Bildzeichen von einer, viele sagen sogar von einer Jesusfigur, die quasi sich da aus dem Nebel löst. Und dann, oder zumindest der Bezug auf Gott ist ganz klar, oder? Betet, Schweizer, freie Schweizer betet und so. Es wird dann auf das abgehoben. Und das finde ich auch wichtig und richtig zum das sagen. Das gilt aber für andere Länder auch. Also die Verfassung von der, weiß jetzt nicht von allen, aber von den meisten europäischen Ländern hat doch irgendwie ein Artikel mit einem theologischen, mit einem religiösen Bezug am Anfang, oder?
Also in Deutschland ist es ja auch so, dass es in der Verfassung sozusagen wurde lange darüber diskutiert. Ich weiß gar nicht, welcher Artikel das jetzt ist, aber eben auch dieser Aspekt, wo quasi Gott nicht explizit, aber doch explizit auch genannt wird, dass man quasi vor Gott und der Welt Rechenschaft ablegt. Und da wurde auch lange darüber diskutiert, ob das jetzt drin bleibt oder ob das gestrichen wird. Jetzt bin ich auch schlechte Deutsche, weil ich es gerade nicht weiß. Ich glaube, es ist noch drin nach wie vor in der Verfassung.
Also in der Schweiz gibt es die Diskussionen ja auch bei uns. Es wird immer am Anfang im Namen Gottes des Allmächtigen, oder?
Also genau diese Verantwortung vor einer höheren Entität. So. Ja. Genau. Und das im Verhältnis zu eben sowas wie einer Nation oder einer Nationalzugehörigkeit. Aber du hast eigentlich gefragt, ob es das überhaupt gibt, wenn man quasi Christin oder Christ ist und auch Theologe. Und was würdest du eigentlich sagen in so einer Ansprache und wie kann man das machen? Für mich funktioniert es tatsächlich einfach immer über mein Zugehörigkeitsgefühl. Mhm. Also dass mit meinem Zugehörigkeitsgefühl nicht zwingend die Ausgrenzung von anderen einhergehen muss. Also ich kann ja meine Zugehörigkeit zu einem Land oder einer Stadt oder auch einem Ort einfach ausdrücken, ohne zu sagen, dass das andere alles schlecht ist. Mhm. So, also für mich ist auch nochmal spannend, das zu erleben, weil ich jetzt in diesem Jahr im Urlaub in Irland war und dann man natürlich auch mal gefragt wird, wo kommt man her? Und dann sage ich halt so, ja, ich lebe in der Schweiz, aber ich komme eigentlich aus Hamburg und dann ja nicht zum Beispiel Hamburg immer, obwohl ich ursprünglich nicht aus Hamburg komme, aber das ist quasi die Stadt, mit der jeder was anfangen kann. Und so eben eine Frage von Zugehörigkeit. Ja. Und ich fühle mich meinem Glauben und dem Christentum zugehörig, aber ich fühle mich auch einem bestimmten Landstrich zugehörig. Ja. Also es muss nicht mal zwingend ein Land sein, sondern bei mir ist es einfach Norddeutschland. Ich fühle mich sehr Norddeutschland zugehörig einfach. Ja. Und das ist für mich, glaube ich, sogar viel prägender, als dass ich sagen würde, ich bin Deutsche, würde ich sagen, ich bin Norddeutsche. Ich komme aus Schleswig-Holstein, weil das ja. der Landstrich ist, dem ich mich zugehörig fühle.
Das ist witzig, weil ich glaube, ich meine, man könnte mal so eine Art wie probieren, eine Selbstbeschreibung zu machen, was meine Identität ausmacht und so eine Top Ten. Mir kommt immer der Mike Pence in sein ehemaliger Vize in der ersten Trump-Präsidentschaft. Er hat ja bei jeder Gelegenheit, gefragt oder ungefragt, hat er immer sich vorgestellt als I'm a Christian, I'm a father and I'm a Republican in that order. Mhm. Also, er hat immer deutlich gemacht, so, das sind so seine drei Identitätsmarker. Erstens bin ich ein Christ. Zweitens bin ich ein Vater. Drittens ein Amerikaner. Und nicht nur ein Amerikaner, sondern ein Republikaner. Also, so die nationale Identität ist immerhin in den Top 3 gewesen. Und finde ich es wichtig, zu sagen, ich bin zuerst ein Christ. Mit dem kann ich noch relativ viel anfangen, dass ich sage, für mich ist mein Christ sein, ist für mich schon ganz im Zentrum von meinem Selbstverständnis. Mhm. Dass ich denke, doch, das macht mich zutiefst aus, macht mich tiefer aus als jetzt eine nationale Zugehörigkeit, dass ich sage, ich fühle mich irgendwie umfangen von dieser Liebe von Gott, wo in Jesus begegnet ist, so das Christliche, das ist mir sehr, sehr nahe. Und dann meine Rolle als Familienvater, mein Beruf als reformierter Theologe, das ist mir sehr nahe. Schweizer sein würde irgendwann schon auch kommen. Aber ich glaube nicht, dass ich in den Top 3 würde sagen, ich bin ein Schweizer. Bei der kantonalen Zugehörigkeit wird es bei mir mega fuzzy, weil ich in Schaffhausen aufgewachsen und dann in Basel gewohnt und irgendwie nirgends so richtig das Gefühl habe, das ist jetzt mein Home-Turf und so. Also, aber ja, ich habe einfach so, ich frage mich jetzt, weißt, woher kommen die Reservationen, die ich habe gegenüber allzu ausgeprägtem schweizerischem Nationalstolz. Ich glaube, vieles hat damit zu tun, dass das, wo ich in so Ansprachen mitbekomme und auch in so Selbstbekundungen von stolzen SchweizerInnen, dass das oft, dass ich das Gefühl habe, das sind oft so sehr legendäre oder mythische Vorstellungen. So, ich bin stolz, ein Schweizer zu sein, wie wir mit unserem Arbeitsethos, wo sich von allen umgehenden Nationen, niemand ist so fleissig wie die Schweizer, niemand ist so pünktlich, darum ist man so stolz auf die SBB, die ist immer auf die Minute, niemand ist so fleissig und arbeitsam wie die Schweizer und darum haben wir uns zum reichsten Land der Welt emporgeschafft.
Und das hält ja so im Realitätscheck meistens nicht stand.
Nein.
So, also es hält im Realitätscheck in dem Sinne nicht stand, als dass, wenn du sagst zum Beispiel, man hat irgendwie Angst vor der Überfremdung und gleichzeitig denke ich mir, ja, ich habe eine Freundin hier, die arbeitet im Gesundheitswesen und ganz ehrlich, das Gesundheitswesen in der Schweiz würde ohne die vielen Menschen, die aus anderen Ländern kommen, nicht mehr funktionieren.
Kollabieren.
Es würde komplett kollabieren. Ja. Ihr könntet euer gesamtes Gesundheitswesen würde an die Wand fahren, wenn nicht so viele Menschen, auch aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern in Europa, zum Arbeiten im Gesundheitswesen hierher kommen würden.
Ja, ja.
Also das ist ja irgendwie so eine Ambivalenz, wo man dann irgendwie in den großen Reden sagen kann, so wir müssen Angst haben und es kommen immer mehr und wir sind so toll, weil irgendwie alle kommen wollen. Auf der anderen Seite denkt man, ja, aber ihr braucht sie irgendwo auch. Und das sich eingestehen, dass man irgendwie auch auf die Gemeinschaft miteinander auch in Europa irgendwo angewiesen ist oder darauf angewiesen ist, dass die Schweiz ein Land ist, in der gerne auch die Menschen kommen, um zu arbeiten, weil es wichtig ist fürs Land.
Ja. So. Und die Schweiz, ein Erfolgsrezept von der Schweiz beruht ja ganz wesentlich darauf, dass man eben wirklich auch Fachkräfte und Leute aus anderen Ländern da einsetzt und integriert und so. Das ist Teil vom Erfolgsrezept von der Schweiz.
Ja.
Und beim Reichtum von der Schweiz ist mir halt immer so eine Sendung, es hat so eine Late-Night-Show gegeben, Jacobo Müller früher, wo einmal der Oswald Grübel, der ehemalige UBS-Chef ist es, glaube ich, der haben sie interviewt und haben ihn, das ist zu der Zeit gewesen, wo das Schweizer Bankengeheimnis gefallen ist. Und dann hat er so in einer, das ist auch ein Deutscher gewesen, wo in seiner üblichen Nüchternheit hat er dann so gesagt, ja, quasi die Schweiz ist jetzt über Jahrzehnte und Jahrhunderte fast steinreich geworden, dank dem Bankgeheimnis, dank dem quasi Leute aus allen möglichen Ländern ihre Milliarden zum Teil auch auf sehr, sehr fragwürdigen Weg in der Schweiz können parkieren und die Schweiz mit dem Geld können wirtschaften, oder? Und jetzt muss die Schweiz sich halt ein bisschen anders Erfolgsrezept ausdenken. Und er hat das so ganz nüchtern festgestellt und hat jetzt einfach so mal mit ein paar Sätzen eigentlich auch ein bisschen den Mythos zerschlagen von einer Schweizer arbeitenden Bevölkerung, wo sich der Schweizer Reichtum erarbeitet hat, wie das ist natürlich Hanebüchen insgesamt, wie das, wo die Schweizer die durchschnittliche arbeitende Bevölkerung ohne den Fleiss wollen in Frage stellen. Aber das, was sie erarbeitet, das ist ja ein verschwindend geringer Bruchteil vom Finanzvolumen, ja, wo die Schweiz so reich macht. Was die Schweiz so reich macht, sind Billionen von Geldern, wo von überall in der Schweiz, in den Schweizer Banken parkiert sind und wo man mit dem Geld macht. Und das hat zu tun mit, sag jetzt mal, mit Aktienhandel und so weiter, wo der Otto-Normalverbraucher, Herr und Frau Schweizerin im Durchschnitt, halt relativ wenig damit zu tun hat, oder? Ja. Das, also, ich will jetzt nicht Schweizer Selbstverständnis bashen, aber einfach, manchmal habe ich das Gefühl, ein Teil vom Schweizer Nationalstolz beruht auch auf ein Narrativ, wo einem Realitätscheck nicht völlig standhaltet, oder?
Genau.
Wahrscheinlich ist es in allen Ländern so, weißt?
Vermutlich, also, ich wollte gerade sagen, vermutlich ist es in allen Ländern so. Und vermutlich brauchen wir es aber auch. Also vielleicht braucht die Seele auch irgendwie diese Momente, wo man sich irgendwie das Selbstverständnis hochhält oder wo man vielleicht auch irgendwas verspricht, was dem Realitätscheck nicht standhält und wo man irgendwie ein Bild von einem Land malt, auf das man stolz sein kann.
Ja, ja.
So.
Ja, ja.
Weil es gibt eben so Identitätsmarker, die für uns wichtig sind, an denen wir unsere Identität festhalten.
Ja.
Und für ganz viele ist es irgendwo die Form, die Nationalität, in welcher Art und Weise auch immer. Mhm. Und natürlich möchte man nicht sich mit etwas identifizieren, wo man weiß, eigentlich sind wir nur ein Land mit Schokolade und Billionen auf den Konten, die von irgendwelchen ausländischen Menschen hier einfach parkiert wurden, mit denen wir einfach wirtschaften können und sonst gibt's bei uns nur Käse und Schokolade. So,
das
fühlt sich ja nicht gut an. Und deswegen sind vielleicht auch diese Reden zum 1. August dann wichtig, um dann in den vielen Momenten, in denen man den Realitätscheck macht und sagt, so viel ist vielleicht auch gar nicht so schön und so gut hier oder es gibt natürlich die Schwierigkeiten und die Herausforderungen und wir können nicht allem standhalten, was wir gerne sein wollen. Und deswegen brauchen wir die Reden am 1. August, um das jetzt mal positiv zu drehen, um überhaupt noch sagen zu können, nein, es ist auch schon vieles gut hier.
Genau, und also das würde ich nie in Frage stellen. Ja. Und vielleicht braucht es Formen von Nationalstolz und von Freude an seinem eigenen Land und an seiner nationalen Identität, wo nicht sofort auf Kosten gehen von anderen Nationen, die nicht sofort auf dieser Abgrenzung bedacht sind, sondern, und das, da kann ich viel damit anfangen, einfach eine Freude, dass ich jetzt darf Schweizer sein und dass meine Kinder Schweizer sind und da kann ich jetzt, dem kann ich sehr viel abgewinnen, oder?
Quasi ein Ausdruck der Zugehörigkeit mit dem Land, mit dem man sich identifiziert.
Also witzig ist ja, wenn du dich entfernst von deinem Land, dann wachst ja oft so, dass die nationale Identität wird umso wichtiger, je weiter weg von daheim du bist. Mhm. Das ist ja auch ein Phänomen, dass Leute, die irgendwie so Austauschjahr machen oder schon nur ein paar Wochen in Australien oder in Amerika oder wo auch immer, dass dann plötzlich dort, wenn du Schweizer hörst, auf der Straße, sprichst du die an und Schweiz und Eis, Hallihallo. Und dann wirklich, dann werden zum Teil am, also, die härtesten Fondue-Esser am 1. August sind sicher irgendwelche Ausland, also Schweizer, die jetzt irgendwo in der Pampa aussen sich quasi noch ein Fondue zuschicken lassen. Und dort, weil dort wird es dann wichtig, wenn du nicht mehr daheim bist, oder? Mhm. Dann schweißt das zusammen, oder?
Ganz herzliche Grüße an unseren Sounddesigner Bruce, der ja in Australien lebt. Der kann uns doch gerne mal erzählen, was er am 1., ob er noch den 1. August feiert oder was er in Australien macht, ob er da, jetzt glaube ich, ist da gerade ja Winter, ob er da quasi im Winter dann auch das Fondue rausholt.
Das passt eben viel besser in Australien.
Absolut. Oder ja. Raclette oder wie quasi, ob er in Australien noch den 1. August feiert oder auf welche Art und Weise und wieder.
Ja.
Gut.
Hey, danke vielmals, Jana, für das Gespräch. Ich habe das mega spannend gefunden, auch so aus der Perspektive von jemandem, wo jetzt wirklich, du bist wirklich, so wie ich dich auch wahrgenommen habe, voll reingesprungen in Schweizer Alltag und in den ersten paar Wochen haben wir dir Fasnachtsküchli vorgestellt und haben dich dir da alle möglichen Sachen, die man quasi in der Schweiz einfach kennen muss und so. Und du hast dich extrem neugierig und aufgeschlossen gezeigt. Und um von dir so zu hören, wie du das erlebst, auch auf dem Hintergrund von deiner deutschen Nationalität und Identität. Ja, wenn ihr jetzt gar nicht einverstanden gewesen seid, mit dem, was ich gesagt habe zumindest, oder wenn ihr eure eigenen Gedanken habt zum Thema Nationalstolz, was sind die Gründe, was wären sogar christlich und theologisch verantwortliche Gründe, um auf sein Land stolz zu sein, was würdet ihr in einer 1. August-Ansprache sagen, schreibt uns und sonst einen wunderbaren 1. August. Über Feuerwerk haben wir gar nicht geredet jetzt, gell?
Wir haben gar nicht über das Feuerwerk geredet. Aber was natürlich auch ein Feuerwerk wird, ist unser RefLab Podcast Festival.
Stimmt.
Am 6. und 7. September hier in Zürich in der Mühle Tiefenbrunn. Ganz herzliche Einladung dazu mit ganz, ganz tollen Gästen. Auch mit Erik Nussbaumer,
ja,
oder?
Genau.
Auch mit Erik Nussbaumer, dem SP-Nationalrat, von dem du vorhin gesprochen hast. Und den haben wir auch eingeladen. Und der wird bestimmt da auch vielleicht ein bisschen was über Europa erzählen. Mal schauen.
Das ist sogar die Vorlage, genau.
Genau.
Über Schweiz und Europa wird er reden mit diesem wunderbaren Johann Hinrich Clausen. Also ein Grund mehr. Am Festival dabei.
Genau, ganz herzliche Einladung dazu. Euch ein ganz schönes Feuerwerk heute Abend und morgen schönes Fondue und Raclette-Essen, wo auch immer ihr seid. Und wir verabschieden uns aus dem RefLab-Studio. Habt's hübsch.
Ciao zusammen.
Ciao.